Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen bei der nächsten Episode von Brand Talk von einem Vierkanthof in der Nähe von Gmunden aus Lackirken. Mir gegenüber ist der Wolfgang Kmelier. Er ist Head of Communication, der Sprecher und der Marketingleiter der MIBA Group aus Lackirchen. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
Hallo, danke, dass ich heute da bin.
Ich freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt ein Gespräch führen kann, weil MIBA, soweit ich das der Presse entnommen hat, erst vor kurzem einmal diese mächtige Schranke des 1 Milliarden Euro Umsatz ist einmal durchbrochen hat. Mhm,
genau.
Also das ist ja irre Zahl eigentlich, wenn man da so nachdenkt drüber. Und du ja ein paar andere Tätigkeiten auch noch hast. Also ich weiß, dass du seit 30 Jahren der Akademieleiter der österreichischen Journalisten
genau,
bist.
Genau, ja? Genau.
Und du hast ja deine Vergangenheit auch mal ein bisschen in der temporär in der Agenturszene mal verbracht und aus dem Verlagswesen. Dein Vater war einmal mein Chef, ne, bei der Oberösterreichischen Rundschau. Von daher kennen wir uns auch, ja. Und
stimmt.
Ich finde es toll, dass wir jetzt mit dir über was sprechen können, weil ja doch, glaube ich, bei einem Unternehmen, das über 7000 Mitarbeiter hat, glaube ich, mehr als 7500
oder ja, Mitarbeiter. Ja, mehr als 7600 sind
es. Also das ist ja auf österreichische Verhältnisse mittelmäßig große Bezirksstadt. Das ist ja nicht mehr klein, ja. Und bei mir im Podcast ist Thema Identität. Die Unternehmensidentität, die Vision, die Werte eines Unternehmens ein zentrales Thema sind, stellt sich für mich so die Frage, ihr habt 29 Standorte aus in aller Herren Ländern. Wie macht ihr das mit der Kultur? Wie macht ihr das mit eurer Vision und mit der Identität? Wie schifft ihr das auf erstens so viel Leute, zweitens in diese unterschiedlichen Kulturen? Weil das ist ja von Amerika über Brasilien, China und Europa natürlich. Wie achtet ihr da drauf?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eine Mission und eine Unternehmenskultur haben, die uns eint über alle diese Länder, Kontinente, Regionen hinweg und die sehr stark verbindend ist. Wir haben einerseits eine Mission, die heißt Technologies for a Cleaner Planet. Bedeutet, wir wollen mit unserer Technologie unsere Kunden dabei helfen, dass ihre Produkte weniger CO2-Fußabdruck haben.
Mhm.
Das ist eine Mission, die natürlich sehr, sehr motivierend für Menschen ist, wo man auch wirklich was beitragen kann und wo Leute sagen, ja, ich gehe in die Arbeit, weil ich einen Beitrag leiste, weil das, was ich da herstelle, das, was ich da entwickle, in der Windenergie zum Einsatz kommt, in der Wasserkraft, bei umweltfreundlichen Fahrzeugen zum Einsatz kommt, in der Luftfahrt zum Einsatz kommt und das macht für mich einen Sinn. Das ist so die Klammer, die in der Mission drüber steht und dann haben wir Unternehmenskultur, die sehr auf Innovation und auf Austausch und auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Also wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Einzelkämpfer viel können, viel Know-how vielleicht haben, viel Ideen haben, aber die Stärke im Gemeinsamen ist und indem wir nennen das gemeinsam gestalten ist, ja, indem wir wirklich miteinander Dinge bewegen wollen, neue Wege gehen wollen, mit unseren Kunden neue Technologien entwickeln wollen. Das eint wirklich über alle Kontinente unsere Kolleginnen und Kollegen.
Mhm.
Und das ist auch eine Unternehmenskultur, die, ich habe gesagt, auf Innovation ausgerichtet ist und das hat natürlich auch, die viel Austausch hat, viel Offenheit hat, viel auch Raum gibt für Ideen, ja, und für Gestaltungsspielraum. Und das ist nicht nur in einer Entwicklungsabteilung, sondern das ist auch in einer Produktion, wo das Thema ist, es kann jemand Ideen haben, er kann die einbringen und das wird gehört werden. Und das macht uns ganz stark aus. Dazu gibt es natürlich regionale Unterschiede, die wir auch sehr bewusst berücksichtigen. Wir haben gar nicht die Kultur, dass wir sagen, es gibt da Zentrale und die gibt vor, was zu tun ist, sondern wir haben eine Kultur, die sagt, die Menschen draußen an den Standorten, in den Märkten, in den Regionen, die wissen, was draußen gefordert ist, die wissen, was ihre Kunden brauchen, die wissen, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen und das ist uns das Wichtige, ja, und das ist das, was wir auch fördern, dass das wirklich passiert und wir sehen uns da auch sehr stark immer dann in der Zentrale als quasi jemand, der das serviciert, also der diese Kultur, dieses wofür stehen wir, was produzieren wir, steuert, ich sag's mal so.
Mhm.
Aber letztlich wirklich den einzelnen Regionen, den einzelnen Standorten auch sehr viel Spielraum lässt, das mit Leben zu erfüllen. Das ist was, was ganz stark bei uns uns antreibt.
Du hast jetzt gerade gesagt, Ideen einbringen. Wenn das jeder kann, auf jeden Standort der Welt, wie handelt ihr sowas?
Es ist ja so, es geht ja immer um den konkreten Kunden und das, was wir mit dem Kunden gemeinsam machen. Ja. Und an meinem Standort, wenn ich bin, dann weiß ich natürlich, was tue ich für diesen Kunden und kann ganz speziell für das eine Idee einbringen. Es wird nicht jemand, der in den USA für einen Kunden X produziert, eine Idee haben für einen Kunden Y in China. Das ist er nicht. Ja. Das heißt, da ist diese Offenheit da und das ist eben dann meistens so, dass man wirklich das berücksichtigt, was im Markt das Relevante ist. Und wie gesagt, das ist in der Produktion, das ist in einer Entwicklung, das ist in einer Kundenberatung, wenn ich es jetzt mal so nenne, wo einfach das auch gefordert ist. Und vielleicht was auch ganz interessant ist, weil ich gesagt habe, wie arbeiten wir mit den Kunden? Jetzt versteht sich das Unternehmen auch sehr stark als jemand, der mit den Kunden gemeinsam diese Dinge entwickelt. Also es gibt bei uns dieses so to be in the customer's kitchen. Das heißt, wirklich eng am Kunden dran sein, mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung für seine technologische Herausforderung finden. Mhm. Also wir haben keinen Vertrieb in dem Sinne, der fertige Produkte vertreibt, sondern es geht darum zu sehen, was braucht der Kunde technologisch, wo können wir ihn unterstützen und das dann mit dem Kunden gemeinsam umzusetzen. Das ist ein Zugang, der ganz, ganz wichtig ist.
Seid ihr dann welche, die hier bedarfsdeckend unterwegs sind, weil der Kunde mit einer Anforderung zu euch kommt oder ihr wisst ja, dass die im Endeffekt was machen, was produzieren, wo ihr dem Planet etwas Gutes tun könnt. Also das ist so, wie läuft denn das?
Wenn ich es jetzt in dieser klassischen, sag ich mal, Marketing-Systematik bedarfsdeckend, bedarfsweckend sieht, dann ist es wahrscheinlich größtenteils bedarfsdeckend, was sich aufs Erste vielleicht nicht so gut anhört, in Wahrheit aber gut ist, weil es heißt ja letztlich, wo erwische ich denn den Kunden bei seinen Bedürfnissen, die er wirklich hat? Und bedarfsweckend ist eh das Umfeld und ist eh der Markt, weil die Märkte, in denen wir sind, verändern sich rasantest. Ja. Mhm. Das sind im Grunde Energiemärkte, also es geht um Energiegewinnung, Energieübertragung, Energiespeicherung, Energieverwendung. Da gibt es so viel an Veränderungen und so viel an technologischen Dingen, die man lösen kann, dass man da ja sehr viel für unsere Kunden tun kann.
Wie werden Kunden eigentlich darauf beeicht und sensibilisiert, dass sie das brauchen? Weil wenn ihr mit Beschichtungen was macht, also wie weiß er, dass jetzt der Beschichtung gut ist? Also heißt das, weil das grundsätzlich dann aber ein gewisser Standard im Markt wird oder weil das, ich habe so den Eindruck, jetzt hat es ja schon ein bisschen bei diesem Inventing da ja mit dabei. Wie kommt er jetzt auf die Idee, dass er das überhaupt erfinden sollte? Oder sozusagen, dass das jetzt nur einmal...
Ist ganz einfach, ja. Er hat eine Anforderung an sein Produkt und die Anforderung kommt aus seinem Markt raus. Also sein Markt hat einen Bedarf und da sagt, okay, mein Produkt soll diesen Bedarf decken und dann ist das Thema, wie kann ich mit euch gemeinsam diese Anforderungen erfüllen? Und das passiert eben, wie ich gesagt habe, in einer sehr engen Zusammenarbeit und auf einer sehr partnerschaftlichen Basis.
Das heißt, der Markt ist der Treiber. Also da kommt das Bedürfnis her nach Veränderung. Der Kunde setzt dann um und ihr seid quasi in dem Sinn sozusagen im Logenplatz, wenn es im Kopf des Kunden im Sinne von mentaler Verfügbarkeit, wenn es um diese Beschichtungsthemen und diese Energiethemen geht und so weiter.
Zum Beispiel,
ja. Zum Beispiel, ja. In der letzten Folge habe ich nämlich einen Gast gehabt, den Dr. Christian Scharinger, da haben wir über Produktökonomie versus Identitätsökonomie gesprochen. Ja? Die Identitätsökonomie basiert ja auf dem, dass irgendwas bei wem irgendwo drinnen sein muss, damit ich mich mit dem identifizieren und verbinden kann. Ist das nicht, taugt es mir nicht. Ja? Also so ganz simpel ausgedrückt, das ist ja quasi so ein Change in diese Richtung, oder? Also das ist ja nicht mehr ein klassisches Produkt,
ja.
Sozusagen, wo da, ich mache mein Produkt, wie ich will,
ja.
Sondern der Markt, wenn der Markt der Treiber ist.
Natürlich, ja, ganz genau.
Ja, dann hat
genau.
Das ja was mit der Identifikation wiederum zu tun. Ob ich da jetzt als Konsument, als kann ein B2B genauso sein, ja, wo ich dann sozusagen diese Points of Connection habe, dass ich mich dabei gut fühle, dass ich das Richtige tue. Das ist sowas, dass es da in diese Richtung geht. Ja. Das kommt eigentlich auch, ich kann die Folge auch nur sehr empfehlen. Also man sieht bei euch sozusagen, was sie umsetzt, kommt da aus diesem Markt schon raus. Das ist spannend, ja. Welche Herausforderungen, wann du in diesen 29 Standorten, wie viele Länder sind es unterschiedliche?
Das müsste jetzt richtig zählen.
Ich glaube, ja, zweistellig,
10,
oder?
10, ja, 10, meines Wissens. 10, ich würde es kurz durchzählen.
Ja.
Aha, genau, habe ich es gar nicht so verfügbar, aber ja.
Wie machst du das seitens deiner Abteilung in der internen Kommunikation?
Ich habe schon gesagt, wir sehen uns sehr stark als Serviceleister und als Verbinder und das, was das Wesentliche ist, sicher ist, dass man stark in Kontakt ist mit den Standorten und auch weiß, was die Standorte oder auch unsere Divisionen an Bedarf haben. Das ist was ganz Relevantes. Und dann natürlich auch, dass man Möglichkeiten zur Verfügung stellt, weil du gesagt hast, interne Kommunikation, wie die intern kommunizieren können und einer da einen gewissen Freiraum lässt. Also ich sage es an einem Beispiel, unser Intranet. Wir haben bei unserem Intranet, ich schätze mittlerweile so ja, sicher 70 Redakteurinnen und Redakteure auf der ganzen Welt, die da reinarbeiten. Wir können das gar nicht irgendwie kontrollieren, was da passiert, weil das in 5 verschiedene Sprachen passiert. Das passiert in Deutsch, in Englisch, in Slowakisch, in Chinesisch, in Portugiesisch. Das geht gar nicht. Und weil wir es ja oft auch gar nicht nachvollziehen können, was dort vor Ort passiert. Das heißt, es ist ja sehr stark ein, die vor Ort wissen, was der Bedarf ist und was sie kommunizieren wollen und das kommunizieren sie dann auch. Dazu gibt es natürlich Dinge, die wir zentral einsteuern, wo wir sagen, es gibt Themen, die uns zentral wichtig sind, die dort ebenfalls stattfinden. Und es ist ja so, dass unser Intranet dann so aufgebaut ist, dass ich an jedem Standort ein bisschen eine andere Version habe. Ja, die ist in meiner Sprache und mit meinen Inhalten. Mhm. Das heißt, ein Kollege in der Amoeba-Gleitlager in La Kirchen hat ein bisschen was anderes drinnen, wie eine Kollegin von ihm in Forchdorf bei der Amoeba Center Austria. Und das setzt sich aber weltweit dann durch. Es ist ja sehr stark dieses wirklich für die einzelnen Standorte diese Dinge zur Verfügung stellen, damit die das nutzen können. Mhm. Und wie ich vorher schon gesagt habe, was es nicht ist, ist so zentral alles kontrollieren und vorgeben. Das können wir nicht leisten und das wollen wir aber auch nicht leisten, weil das nicht unsere Kultur ist. Ja, sondern unsere Kultur ist, dass wir wissen, es passieren die Dinge vor Ort, auf den Märkten, in den Divisionen und wir sind die letztlich ein Dienstleister sind dafür.
Mhm. Ich habe gerade so, wenn ich mir das, wie ich dir jetzt so zuhöre, gerade so das Bild gehabt, also wenn jetzt der Vierkanthof da, das Headquarter, ein Service Unit ist und ich glaube, das möchten viele ganz gerne sehen, was ich heute sehe, das ist wirklich toll hier. Ist das ja so, was ich habe gerade das Bild gehabt, das ist, in einem Rudel voller Wölfe geht ja der Führer nicht vorne, sondern er geht hinten. Ist das irgendwie in einem Bild, was man unterstützt ja.
Man überblickt,
aber man ist nicht die ganze Zeit am Instruieren.
Ich kann es zum Bild jetzt schwer sagen, weil da müsste ich glaube ich ein bisschen nachdenken drüber, aber das ist sicher eine Grundhaltung, die nicht nur wir in der Kommunikation haben, in diesem Unternehmen, sondern die ja generell da ist, ja, dass man auf die Stärke dessen setzt, was die Menschen draußen vor Ort wissen, ja, und nicht sagt, wir stülpen euch zentral etwas über. Das ist definitiv so.
Glaubst du dann, wenn man das so in puncto Leadership sagt, dass dahinter ist ja sehr viel Freiheit, dass mit dieser Freiheit sehr bewusst und achtsam umgegangen wird und sorgsamer ist, als wie das möglicherweise, wenn es so anders angeführt wäre?
Das ist schon möglich, also ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber es ist sicher so, dass das auch für den Einzelnen natürlich Gestaltungsspielraum zu haben, was ist, was er, und da steht, dass jeder Mensch, das Positive in jedem Menschen, was er auch bewusst positiv nutzt, ja, und das ist ganz sicher so. Und ich meine, ich glaube auch, Gestaltungsfreiraum zu haben, innerhalb natürlich von gewissen Richtlinien, die es gibt, ja, und ja,
klar.
Gewissen Leitplanken, das ist eh klar, ist ein großer Vorteil, weil ich dann in meinem Bereich, in meinem Marktsegment, in meinem Unternehmensbereich, natürlich schaue, dass ich als Expertin oder Experte die besten Entscheidungen treffe. Und ich glaube, dass das Motivation ist und dass das auch wirklich was bringt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dann setzen wir halt auch sehr stark darauf, dass das auch in einem Austausch gegenseitigen passiert. Und das halten wir für sehr, sehr relevant und wichtig.
Mhm. Habt ihr irgendwelche, einmal so bei der internen Kommunikation, sind so Formate, Rituale, die sich irgendwo über alle Standorte, Kontinente drüber zieht?
Also ich habe schon gesagt, wir haben gewisse Plattformen, also wir haben zum Beispiel eben dieses Intranet, das sind. Wir haben ein Mitarbeitermagazin, das wir zweimal im Jahr rausbringen für die ganze Welt, also ein von 5 Sprachen. Wir haben Magazine an Standorten, also in der Slowakei beispielsweise gibt es sowas. Wir haben Veranstaltungen, die sehr regelmäßig stattfinden, wo wir auch sehr stark vernetzen. Also größtes Beispiel ist die Miba Convention, die immer im Herbst stattfindet, wo wir so 250 ungefähr Führungskräfte aus der ganzen Welt da haben, wo man eben sehr stark diskutiert drüber, wo denken wir, wo wollen wir hin, was ist unsere Kultur, diese Dinge alle. Und sowas gibt es aber genauso in den Divisionen und es gibt auch an Standorten, aber das ist wieder auch sowas, wo der Standort auf seine Mannschaft eingeht. Formate, die halt für sich haben und ob das jetzt ist, dass ich vielleicht die Leute mal zusammenhole und persönliche Informationen gebe, was in kleineren Standorten geht. Wir haben aber auch große Standorte mit fast 1000 Beschäftigten. Da ist das natürlich schwierig. Ja? Da muss man ein bisschen einen anderen Zugang suchen. Und da hier ist es so, dass wir auch hier sagen, wir können gar nicht sagen, zentral ist es überall gleich, weil vom großen Standort in China bis zum kleinen Standort in Slowenien muss es überall gleich funktionieren, sondern auch das machen die Leute vor Ort sich selbst, weil die kennen ihre Kolleginnen und Kollegen, die wissen, wie das von dort funktioniert. Das würde ich mir auch nie herausnehmen, zu sagen, ich weiß als Österreicher, wie man final wirklich bei Leuten in China was platziert. Wie gesagt, mir stehen gewisse Dinge zur Verfügung, aber die machen sie das auch massiv selbst aus dem heraus, dass sie die Leute kennen.
In der kommunikativen Gestaltung?
Auch in der kommunikativen Gestaltung, ganz genau. Also wir haben da letztlich gewisse Richtlinien, die gelten natürlich. Also natürlich gibt es ein Corporate Design, das gilt. Natürlich gibt es gewisse Grundlinien der Kommunikation und von Wordings, die existieren. Natürlich gibt es einen Claim, der existiert. Unsere Unternehmensmission ist überall die gleiche. Aber es ist schon oft so, dass es regional unterschiedliche Ausgestaltungen gibt. Weil natürlich in unterschiedlichen Märkten die Leute ein bisschen unterschiedlich ticken und unterschiedlich Dinge aufnehmen. Also in Indien ist eine visuelle Kommunikation halt anders als in Deutschland, ja, weil das unterschiedliche Leute sind. Es ist aber trotzdem unsere Grundlinie, die da drinnen ist, ja. Aber es ist ein gewisser Freiraum, der auch da ist, dass ich sage, naja, ich kann das nicht gleich machen, ja. Ich kann nicht, nehme ich es an was Externem raus, ich kann nicht ein Inserat, das ich schalte in einem indischen Fachmagazin, komplett so gestalten, wie wenn ich es in einem deutschen Fachmagazin mache. Das sind kleine Nuancen, vielleicht Unterschied. Und das halte ich für wichtig, dass das so ist.
Weißt du dann so vom Gefühl her, Corporate Design so 80% auf Kurs, oder ich bin auch ein Fan davon, dass man gewisse Dinge, Menschen wollen ja auch etwas gestalten.
Genau.
Ja, also sie müssen ja ein bisschen mit da auch können, ja.
Die Grundlinien, würde ich sagen, sind so 100%, weil die Leute es eh kennen und weil sie das einhalten. Jetzt nehme ich ein ganz krasses Beispiel raus, ja. Ich könnte ja nicht mit den Kolleginnen und Kollegen in China darüber diskutieren, was die jetzt ganz konkret auf WeChat veröffentlichen, nur dass sie auf Chinesisch. Also das geht ja nicht. Und das ist ja nicht der Anspruch, weil die wissen eh, wofür wir stehen, die wissen auch, was wir leben, die wissen auch, wie unsere generelle Designwelt ausschaut, unsere generelle Haltungswelt ausschaut, und die leben es auch, ja. Aber ich kann das nicht von Brasilien bis China kontrollieren. Und fühle ich auch nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Also ich glaube, dass man das auf der großen Linie hält, dann passt es auch. Ich finde, weil das, da werden jetzt Designer anwendlich ein bisschen anders ticken, als wie ich tick. Aber im Punkt der Marke, wenn wir die zu 80% stabil halten, auch im visuellen Erscheinungsbild, dann bringen wir es eh gut hin. Also das ist so, weil alles auf Millimeter genau, die Zeiten waren einmal, ich glaube, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
Ich sehe das auch so, wahrscheinlich die reine Lehre ist wahrscheinlich immer noch anders. In der Praxis, glaube ich, leben es die meisten ähnlich, wie es wir leben, weil es gar nicht anders geht.
Ja, ja, ja. Wie geht es dir mit dem Thema KI um? Nutzt ihr Avatare oder irgend sowas? Oder?
Ich kann es jetzt für einen Kommunikationsbereich sagen. Wir experimentieren sehr, sehr viel damit, speziell im Bereich Bildgestaltung. Also wir haben in unserem letzten Jahresbericht, vergangenes Jahr, ein Großteil der Bilder KI generiert. Einfach, weil wir das auch spannend finden, ja, und weil wir Dinge ausprobieren wollen. Und weil wir gesagt haben, das schauen wir uns mal an. Wir haben auch einige schon ausprobiert im Bereich Video, wo ich glaube, dass oft ja noch ein Weg ist, bis das funktionieren wird. Wir haben auch viel ausprobiert, weil das als internationales Unternehmen für uns wichtig ist, im Thema, wie kann ich denn Video, Ton übersetzen in verschiedene Sprachen. Ich meine, da gibt es ein paar ganz tolle Anwendungen schon, wo man annähernd hinkommt und sagt, ja, ich habe eben ein Video auf Englisch oder auf Deutsch oder was immer und ich hätte gern dieses Video in der gleichen Sprache oder mit der gleichen Stimme in unterschiedlichen Sprachen. Das geht schon, man versteht es auch, aber es sagen die Kollegen vor Ort, wart's noch eine Zeit, bis das noch ein bisschen weiter ist. Es ist noch nicht ganz am Punkt und man merkt schon halt noch, dass das nicht echt ist. Das probieren wir einfach aus. Wir probieren wahnsinnig viel aus in dem Bereich, ja. Wir haben auch unsere eigene unternehmensinterne KI entwickelt, mit der wir sehr viel arbeiten. Wir nutzen viel und das gilt nicht für uns, das gilt
zum
für alle
Beispiel, Bereiche. Was macht ihr?
Das ist im Grunde so etwas Ähnliches wie ChatGPT.
Also Corporate Chat.
Genau, tut in Wahrheit auf einer Corporate-Ebene die Dinge so wie ChatGPT lösen.
Das ist vielleicht ein bisschen eine doofe Frage jetzt, ja, aber ich muss sie trotzdem stellen. Ich nehme euch nicht so wahr, aber glaubst du, dass man, es gibt ja in weltweit von allen Hidden Champions, sind ja 50% im Dachraum. Wie ordnet ihr da euch? Ist Miba nur sowas wie ein Hidden Champion oder? Ist wieder schon eine richtige Marke.
Das ist eine spannende Frage. In den Märkten, in denen wir aktiv sind, sind wir ganz sicher kein Hidden Champion, das glaube ich auch. Ja, weil da sind wir etablierte Marke. In der Breite wahrscheinlich schon, weil wenn ich heute österreichweit Umfrage mache, wer kennt denn die Marke Miba, plus wer kann damit auch noch was anfangen, würde ich relativ schnell relativ geringe Ergebnisse kriegen. Muss aber offen sagen, das ist aber egal. Weil, worauf kommt es denn an? Es kommt auf der einen Seite darauf an, dass wir unsere Kunden und potenziellen Kunden erreichen. Das ist nicht die breite Masse. Und es kommt daneben darauf an, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir brauchen, dass die uns kennen und dass die es gut halten, bei uns zu arbeiten. Und das heißt, das ist einerseits in den Regionen, in denen wir aktiv sind, da machen wir sehr viel. Und das ist andererseits auch natürlich in dem ganzen Bereich von, weiß nicht, dass ich schaue, dass ich an Technikerinnen und Techniker rankomme, dass die wissen, wer wir sind, dass ich einfach diese klassischen High Potentials erreiche. Und da haben wir auch einige Dinge, die, glaube ich, ganz gut funktionieren und mit denen wir das machen. Die breite Masse zu erreichen und zu sagen, im Südburgenland wissen die Leute auch noch ganz genau, wer ist im IWA und wofür steht, glaube ich, ist nicht nötig, ehrlich gesagt.
Mit Sicherheit im Südburgenland nicht. Wenn man jetzt eher in der Steiermark war, was doch auch viel Industrie gibt.
In der Steiermark, wo wir drei Standorte nur dazu haben, also, ist es was anderes. Aber da schaut es auch anders aus, das ist klar. Wie gesagt, wir konzentrieren uns halt da auf die Zielgruppen, die für uns wirklich relevant sind. Es wäre, ehrlich gesagt, glaube ich, massive Geldverschwendung, zu sagen, ich brauche diese große Bekanntheit überall, weil wir eben keine Consumer-Marke sind. Und eben in Wahrheit wir ein Business-Segment plus einen Arbeitsmarkt ansprechen, aber da genau die Zielgruppen, die man halt braucht. Und wenn ich halt sage, weiß nicht, wir haben das Thema Lehrlinge, wir machen sehr, sehr viel in der Lehrlingskommunikation. Mhm. Ja, das machen wir natürlich nur im Umkreis der Standorte, wo wir sind, weil mir bringt es halt nichts, dass die das auch in der Stadt Salzburg machen als Beispiel, ja, wo kein Mensch, das nächste wäre wahrscheinlich Ellerkirchen, daher pendeln wird. Also was nicht funktionieren wird.
Wenn wir jetzt schon beim Thema eben Branding sind, was denkst du auf die Frage, beschreib die Marke in einem Satz, wie wird das ein Lehrling formulieren? Und wie wird das ein Babyboomer, der jetzt irgendwann einmal geht, formulieren?
Ich glaube sogar, dass sie das ziemlich gleich formulieren, ehrlich gesagt. Weil die schon wissen, was der Markenkern ist. Der Markenkern ist dieses Thema mit Technologie Nachhaltigkeit schaffen. Das würden die beide sagen. Und die würden sicher sagen, und wir machen das mit wahnsinnig viel Innovationsgeist und Ideenreichtum. Das sagen die Lehrlinge genauso. Wie es auch der Babyboomer sagt, der jetzt in Pension geht. Weil wir das ja seit Jahrzehnten so leben oder seit schon immer so leben. Mhm. Ja, der Unternehmensgründer, Hans Mitterbauer, der hat auch schon diesen Leitspruch, geht nicht, gibt's nicht gehabt. Das war auch schon Innovation. Und das treibt uns seit fast 100 Jahren jetzt an. Ja, und dadurch sagen die das sicher gleich und sehen die das auch sicher gleich. Und wenn man jetzt mit Lehrlingen spricht oder ich erlebe so oft, wenn dann Veranstaltungen sind, wo Lehrlinge sind und dann ist beispielsweise ein Fernsehteam da und befragen Lehrlinge, dann erzählen die das auch. Und das Gleiche erzählt aber vielleicht auch der Forscher, der seit 30 Jahren dabei ist und schon tolle Sachen entwickelt hat, der erzählt das genauso. Also das ist schon was, was uns zusammenhält und was wirklich gleich ist für alle.
Sehr cool. Ja, mal schauen, das ist cool. Ja, um das geht es ja.
Genau. Ich glaube auch, dass um das geht.
Das ist der Pudelskern.
Ja, ja, genau. Und das ist schon, also ich bin wirklich überzeugt, dass die Leute in der MIWA wissen, wofür wir stehen, das als eben sehr anziehend und motivierend finden, ja, und dass das über alle Altersgruppen wer durch ist.
Wie glaubt ihr, man sagt ja so, weiß nicht, ob die Zahl jetzt auf den Prozentsatz genau stimmt, ja. Aber so, das in den nächsten 10 Jahren 16% der Babypumpen, also die 16% der Bevölkerung gingen, ja. Also der Babypumpen sind 16% vom Arbeitsmarkt weggekommen. Wie geht's ihr damit um?
Warte, nachdem ich nicht im Personal bin, kann ich das nicht.
Ja, da werden kommunikative Anforderungen.
Ja, ja, haben, oder, ja, ja oder, aber oder. Wie jeder macht man, wie gesagt, das tut eh jedes Unternehmen. Und das machen wir natürlich auch, dass man schaut, dass wir uns ideal positionieren, klar, ja. Und dass wir auch erlebbar machen, eh wie ich vorher gesagt habe, wofür stehen wir und was tun wir? Und da glauben wir halt, dass wir einige ganz gute Karten haben, wenn ich es mal so nehme, ja. Weil das eben was ist, was Leute anzieht, ja. Und dazu muss ich auch sagen, was Leute auch anzieht, sogar wieder stärker, ist so dieses Thema Stabilität, Langfristigkeit und Verlässlichkeit. Weil das für die Leute schon ein Wert ist, dass ich sage, das ist ein Unternehmen, das gibt es seit 100 Jahren. Und dieses Unternehmen wächst. Und dieses Unternehmen gestaltet Zukunftsmärkte. Und dieses Unternehmen ist finanziell sehr unabhängig und stabil. Ja, also wir haben jetzt im vergangenen Jahr eine Eigenkapitalquote von 58,3%. Das ist wirklich ein Spitzenwert. Auch das ist etwas, was Leute, ich glaube, mittlerweile wieder stärker bindet und was wir auch kommunizieren. Ja,
naja, es ist auch.
Weil wir sind kein Startup, wo die Leute vielleicht sagen, naja, in ein paar Jahren verkauft das und was ist dann mit meinem Arbeitsplatz? Ja, sondern ich kann mich da wirklich langfristig einbringen und ich kann auch da was werden. Wir haben auch Karrieren bei uns, wo wirklich Leute im Vorstand am Ende sind. Oder wir haben zum Beispiel, ist eine Geschichte, die ich wahnsinnig gerne erzähle, wir haben hier in der Kirche unser größtes Werk auf der Welt, die MIWA Kleidlager Austria. Und der hat ungefähr 850, 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Werksleiter hat als Lehrling angefangen da. War Lehrling, war dann Produktionsmitarbeiter in der Schicht und hat sich dann, ist dann ins Büro gegangen, hat dann Zusatzausbildung gemacht und ist jetzt seit einigen Monaten Werksleiter. Also Geschäftsführer vom größten Werk der Welt. Ja. Das heißt, was wir den Leuten auch sagen können, ist, wenn du dich da einbringst, wenn du dich entwickelst da, dann steht da alles offen. Du kannst das wirklich vom Lehrling zum Werksleiter schaffen, vom größten Werk, das ihm dann übergibt. Und ich glaube, das ist auch was wichtige Geschichten sind, die man kommunizieren muss und den Leuten klar machen muss, wofür stehen wir und was ist bei uns alles möglich. Ja, also es ist, ich trage mit Technologie bei zur Lösung von einem Thema, das ganz, ganz wichtig ist, das ganze Thema nachhaltiger Klimaschutz. Ich habe ein Unternehmen, das finanziell gut aufgestellt ist, stabil ist, langfristig denkt, das an eine Eigentümerfamilie gehört, die das seit 1927 betreibt. Die denken nicht in, was ist übermorgen, sondern die denken in Langfristigkeit und ich habe diese Aufstiegschancen. Und das ist was, wo ich schon sage, wenn wir das schaffen, das zu kommunizieren, haben wir schon einen großen Schritt gemacht.
Es ist schon interessant, weil das ja wiederum zur Innovation meiner Meinung nach passt. Da ist ja auch alles offen, dass man das auch tatsächlich lebt und ich glaube, das hat alles einmal begonnen mit einer Werkstatt.
Es hat eine Werkstatt angefangen, ganz genau. Ja.
Und was dann draußen nach dem Motto
geht nicht, gibt's nicht.
Ja, genau. Ja, sind halt sozusagen Herausforderungen, Gott sei Dank, irgendwann einmal.
Genau, es ist sicher eine Chance. Ne? Herausforderung ist eine Chance. Ja.
An diese Entwicklerlösung, eigentlich sind es zwei Dinge. Zum einen Kreativität und zum anderen Lösungen zu entwickeln, ja. Ne? Was diese Wurzeltreiber sind. Das ist ja letztendlich, wenn ich sage, ich bin Lehrling und dann finde ich eine Lösung oder sozusagen einen Weg oder...
Es kann in jeder Lösung einen Weg finden. Ja. Das ist ja wirklich, egal wo ich arbeite in einem Unternehmen, ich arbeite ja an einem Produkt, Projekt, was immer und kann da eine Lösung finden. Und wie ich vorher gesagt habe, das beschränkt sich ja nicht auf irgendeine Forschungsabteilung, sondern das ist wirklich für jeden. Und das macht natürlich auch was aus.
Ihr dazu das immer mit dem Kunden gemeinsam. Das sind ja auch oft Projekte, vermutlich, wo man nicht sagen kann, wann ist das fertig.
Also ich kann es an einem guten Beispiel sagen, das wir wahnsinnig gerne erzählen. Weil so viel sagt über dieses Thema. Wir haben mit einem Kunden gemeinsam in der Luftfahrt eine Lösung entwickelt, die dazu führt, also einen Beitrag leistet, das kann aber andere Sachen an, aber unser gehört da dazu, dass Flugzeugturbinen wesentlich weniger Treibstoff brauchen und viel leiser sind und natürlich auch klimafreundlicher sind. Daran hat das Team mehr als 20 Jahre gearbeitet. Ja, aber es war einfach dieses Thema, wir wollen gemeinsam eine Lösung finden dafür. Ja, und daran arbeitet man. Und das ist ja was zum Beispiel mir als Kommunikationsmenschen sowieso an Technikern fasziniert. Wie langfristig die denken. Weil wir Kommunikationsleute, wir denken immer sehr kurzfristig. Ja. Für uns ist ja Aktion schnell vorbei und dann jagen wir der Nächsten nach. Man kann fast sagen, dann jagen wir die nächste Sau durchs Dorf. Sollte man nicht, aber da haben wir oft das Kommunikationsleute. Techniker denken ja anders. Ja. Wenn Techniker dann sagen, ich habe so und so viele Monate nur ein Problem gesucht, dann finde ich das immer wahnsinnig faszinierend. Ja. Oder eben Leute über Jahrzehnte an was arbeiten. Ja. Und das wirklich sagen, ich würde eine Lösung finden und ich arbeite daran und das wird immer besser und am Schluss habe ich die Lösung, die ich wollte. Das finde ich faszinierend, ehrlich gesagt. Weil das zum Kommunikationsmindset oder das Mindset, die wir Kommunikations- und Marketingleute oft haben, oft nicht passt im Sinne von, ja, das können wir uns oft gar nicht vorstellen. Dabei ist das toll, dass es das gibt.
Ja, ich bin ja wahrscheinlich, deswegen kümmert ich mich immer ein bisschen um die Marke, weil das ist einfach auch so, ich sage ganz gerne, ich bin nicht fürs Kurzfristige zuständig, sondern eher fürs Langfristige oder fürs Mittelfristige. Weil das einfach auch, es braucht was. Und das Interessante, wenn man da dir so zuhört, finde ich, ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht da beim Zuhören, es eint ja wiederum die Haltungen. Da hat jeder die gleiche Haltung dahinter. Wir wollen eine Lösung, ja, die müssen wir schaffen. Deswegen werden dann solche Projekte auch nicht abbrochen, ja, weil man diesen Need sägt. Und natürlich auch, wenn man weniger Energie verbraucht, kostet es natürlich auch weniger. Man schlägt ja durch ein paar Fliegen mit der Klappe und mehr Fliegen mit einer Klappe. Ja. Das finde ich einfach auch, glaube ich, über das, was man oft und vielleicht auch getrieben durch das ganze kommunikative Thema, was wir in der heutigen Zeit haben, sind wir oft an dem, was ist gerade da, was ist das Nächste, bla bla bla. Aber ich glaube, so in der Zukunftsentwicklung braucht es auch die Haltung, dass man sagt, da geht man einen Weg, bis dass man dort ist.
Ja, ja, ganz genau. Ja, ja. Ich glaube, es hat zwei Seiten. Einerseits, ich gehe den Weg, bis ich dort bin. Das ist ganz wichtig, ja, also dieser Pioniergeist, der dahinter
ist. Ja.
Und was wir auch haben, was auch Teil unserer Kultur ist, ist so dieses Thema, ich kann auch scheitern. Es kann auch sein, dass was nicht aufgeht. Und dann sehe ich das aber nicht als Scheitern im Sinne von, ich habe etwas nicht geschafft und es ist eine Niederlage, sondern ich habe was gelernt daraus. Und das ist auch was, was wir bewusst auch als Teil der Kultur haben bei uns.
Sind aufgrund solcher Sachen, schauen wir Innovationen dann eigentlich ein wenig später oder in diesem Kontext schauen wir passiert, weil das stellen wir eigentlich alles möglich vor.
Das müssen wir jetzt auch von unseren Innovationsleuten fragen, weil mir spontan kein Beispiel einfällt dafür, ja. Ja, aber könnte leicht sein, ich sag's mal so.
Man sagt ja so oft, durch einen Fehler passieren ja dann neue Dinge. Ja.
Genau, das kann durchaus sein. Ja. Ich habe jetzt leider kein Beispiel parat, aber das kann durchaus sein.
Ja. Interessant. Vielleicht ein wenig ein Thema, über das man nicht so gern und so oft redet. Wäre interessant, ob es sowas schon mal gegeben hat oder ob du das braucht hast und wenn nicht, ob es einen Plan dafür gab, wie man damit umgegangen hat, das Thema Krisenkommunikation.
Ich habe das zum Glück nicht gehabt. Wir haben aber natürlich dafür einen Plan. Also das ist klar. Muss man, glaube ich, auch haben als Kommunikation. Und bei uns ist es letztlich so, dass wir, wenn ich sage, was habe ich denn im Krisenfall an Instrumentarien, dann ist es so, eine Krise betrifft ja die Kommunikation, aber betrifft dafür andere noch viel stärker. Das ist ja was, was an Operativen betrifft. Ja, das ist ja was, was Sicherheit betrifft, was Gesundheit betreffen kann. Das heißt, Krise heißt ja, wenn eine ausbrechen sollte, ja, Gott bewahre, bedeutet ja, dass wir Stäbe haben und in diesen Stäben diese Dinge dann gemanagt werden, ich nenne es mal so. Und Kommunikation ist ein Teil des Stabs. Und da haben wir natürlich auch Schulungen dazu und das trainieren wir auch. Ich glaube, das ist auch notwendig. Wir haben auch eine Krise gehabt, wenn man es jetzt Krise nennt, das ist Corona. Natürlich ist das eine Krise gewesen, wo ich glaube, dass wir die recht gut bewältigt haben. Wir machen immer so eine Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung alle 2 Jahre. Da haben wir wirklich sehr, sehr gute Rückmeldungen dazu gekriegt, weil wir halt geschaut haben, dass wir wieder, das sind wieder typisch wir, Mischung haben zwischen, es gibt zentral gewisse Dinge, die zentral koordiniert und geregelt werden. Da haben wir auch Team-Exits gehabt, wo wir geschaut haben, dass wir dafür die Grundlagen schaffen. Also das Team war im Grunde, das war unser Personalchef, das war unser Leiter von Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, unser Finanzchef und ich. Und da haben wir mal Grundlagen erarbeitet, die dann halt einfach zentral auch im Vorstand besprochen worden sind. Es hat aber genauso natürlich dezentral an den Standorten Dinge gegeben, die dort dazu passen. Ja. Und da muss man auch wieder sagen, das hat ja bei uns angefangen in China und hat sich dann langsam ausgebreitet über die ganze Welt. Und wie das in China losgegangen ist, haben wir in Europa noch gar nicht gewusst, was los ist in Wahrheit. Und da haben wir, glaube ich, auch wieder diesen Ansatz gehört, der für uns sehr typisch ist.
Habt ihr dadurch einen Vorsprung gehabt?
Nein, würde ich nicht sagen, weil es trotzdem so unterschiedliche Regionen ist und ja überall die Regeln anders waren und teilweise war es schon ein bisschen mühsam dann halt.
Wie war das für die, weil du gerade Regeln anders, länderspezifisch unterschiedlich, wie war das da für die?
Du kriegst halt mit, was in den anderen Ländern ist. In den einzelnen Ländern ist es dann halt auch, ja, adaptiert auf die dortigen Verhältnisse, sind die Dinge dann geregelt worden. Wir haben halt da in Österreich hauptsächlich Österreich gemacht, ja, weil das war natürlich unser Kernbereich und da haben wir uns ja auch auskennt. Ja. Auch da ist wieder so, ich meine, ist ein bisschen schwierig jetzt am Chinesen zu sagen, wie das in China funktionieren kann, weil das wissen wir ja gar nicht.
Nein, doch, nur sehr kommunikativ irgendwas abstimmen und so, das habe ich jetzt eigentlich damit eigentlich gemeint, ob da Unterschiede gibt und so weiter, ja.
Also wie gesagt, da muss ich sagen, da war unsere Rolle wirklich österreichische, das ist in den Ländern draußen von den Ländern gemacht worden, das kann man nicht leisten.
Ja, lassen wir diese Jahre hinter uns und schauen einmal zum Abschluss ein wenig into the future. Gibt es Trends in der kommunikativen oder in dem Sinn, wie sich die Gesellschaft verändert und in, wie war es gerade ein wenig so auch, in diesem gefühlt, überall bricht sie gerade jetzt alles ein bisschen um, es bleibt kein Star am anderen irgendwie so gefühlt. Wie seht ihr Zukunft zurzeit? Man ja denkt ja, MIBA 100 mit der Strategie, sozusagen das zweite Jahrhundert kommt. Ich nehme jetzt ja nicht an, dass ihr Richtung 110 denkt, sondern eher Richtung 140 oder sowas, ja. Und was ist da bei euch so der, was sind bei euch so die Themen, die zentral sind?
Fürs Unternehmen ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, CO2. Klar, für die Kommunikation, das mein Bereich ist, ist es stark das Thema, was wird künstliche Intelligenz in der Kommunikation, im Marketing verändern? Ich glaube, das wird sehr, sehr viel sein, das glaube ich, sehen wir heute noch gar nicht. Was wird sich auch verändern in Zielgruppen und wie man sie erreicht? Ich meine, da haben wir ja in den letzten 20 Jahren schon viel Veränderung gehabt. Ich glaube, das geht noch weiter. Es wird noch viel fragmentierter. Es wird sicher alles noch viel digitaler, bin ich mir ziemlich sicher. Mit dem beschäftigt man uns natürlich. Wobei ich auch dazu sage, das ist gar nicht so einfach, weil man eigentlich, das geht euch so schnell, dass man oft den Überblick ein bisschen verliert. Ja, und dass man auch oft dann sagen muss, okay, jetzt versuche ich das wieder ein bisschen aus einer Metaperspektive zu sehen, damit ich vor lauter Bäumen den Wald noch sehe. Ja. Das ist sicher, das wird uns massiv beschäftigen. Und das ist aber auch wieder so, da gehen wir mit großer Neugierde ran, ja, mit großem, das probieren wir jetzt mal aus und da schauen wir mal, wie wir es einsetzen können und welche Möglichkeiten es gibt und welche gibt es nicht. Das ist wieder so klassisch, das ist auch wieder vielleicht dieses Thema Innovation, das haben wir eben auch in dem Bereich, ja. Und das heißt für uns auch oft, Dinge ausprobieren, vielleicht funktionieren es nicht, dann habe ich was gelernt draus. Wenn es funktioniert, großartig, dann setze ich es ein. So will man diesen Weg gehen.
Ich habe ja gesehen, wie ich mich so vorbereitet habe auf unser Gespräch, dass euer stärkster Channel ist LinkedIn. Dann gibt es ein bisschen was auf Facebook,
ja,
Insta genau. Und so weiter. Ne?
Genau.
Dümpelt halt ein paar so tausend so Dinge dahin. Ja. Aber 27 sind schon eine ordentliche Nummer.
Genau.
Weil plus, man ja sagen muss, da sind doch einige mehr dabei als wie die.
Ja, ja, genau. Plus, ich muss dazu sagen, ganz interessant, die 27.000 haben wir ja auf dem Miba Group Channel auf LinkedIn.
Ja.
Wir haben ja nochmal ungefähr 15.000 auf andere Kanäle, die wir betreiben, weil wir ja zusätzlich zur Group auch noch für spezielle Produkte und Divisionen was betreiben.
Mhm.
Das ist im Batteriebereich, wo wir einen eigenen Kanal haben. Das ist im ganzen Industriegleitlagerbereich, wo es das gibt. Das ist in der Leistungselektronik, wo es das gibt. Bis hin, dass wir sogar Standorte haben, die das selber machen und die auch nicht unerfolgreich sind. Die Mibas Interbrasil, die hat einen Standort in der Nähe von Sao Paulo, die hat auch Followerzahl, die gar nicht schlecht ist.
Mhm.
Und dadurch haben wir in Summe wirklich, also ich glaube, das ist wirklich was, worauf man auch sehr stolz ist. Da haben wir viel Zeit investiert die letzten, sage ich mal, anderthalb Jahre und geschaut, dass wir da auch wirklich eine abgestimmte, durchgängige Kommunikation schaffen, die auch die Geschichten, die für uns wichtig sind, kommuniziert. Und wo man halt auch zusammen das auf der ganzen Welt suchen und auch wirklich diese Abstimmungen haben. Ja. Und wir haben da so ein virtuelles Newsdesk-System eingeführt, wo wir halt sagen, da sammeln wir die Geschichten, da diskutieren wir auch die Geschichten und dann wird das ausgespült. Ich halte das für einen ganz wesentlichen Schritt, den wir so in den letzten anderthalb Jahren geschafft haben.
Ist das alles organisch oder geht es da ein bisschen mit Mediabudget auch noch rein, um eine gewisse
Reichweite? Das ist in Wahrheit alles organisch. Also Mediabudget haben wir da faktisch null.
Ja, also alles so.
Wir haben maximal hin und wieder mal ein Mediabudget, das wir dann für Personalsuche dort verwenden, aber im Sinne von Follower zu finden, überhaupt nicht. Also das machen wir rein organisch.
Mhm. Ist das einer eurer Hauptchannels dann eigentlich?
Das ist so gesehen einer unserer Hauptchannels, ja. Weil wenn ich eben denke, wie viele Leute wir da erreichen, ja, das ist definitiv das. Also wenn ich sage, was sind in der externen Kommunikation die Hauptchannels, dann ist es in Wahrheit, ich sage, es ist natürlich immer noch stark Medienarbeit,
ja,
die uns auch sehr wichtig ist, wo wir auch viel tun. Aber es ist, wenn ich halt sage, das, ich sage jetzt mal gleich relevante, sicher auch dieses eigene Medium, das wir dadurch aufgebaut haben und wo man sagt, doch eine sehr, sehr große Zahl an Leuten erreichen.
Mhm. Die Miba als Marke, als allerletztes, wird wahrscheinlich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, sagt man ja in so Followerzahlen. Ja? Also das ist sowas, man verbindet, was man hat, was im Kopf. Die Leute haben wir, die denken was über uns, also haben wir ein Image. Ja? Und so, und das nur dazu, das richtig ist. Wie wichtig ist das eigentlich in der jetzigen Zeit für Industrieunternehmen? Natürlich in eurer Größenordnung, aber generell für Industrieunternehmen?
Ich glaube, es ist genauso wichtig wie für B2C-Unternehmen,
mhm,
weil natürlich die Marke für die Kunden ja für was steht. Und da sage ich auch wieder, wenn wir das jetzt in Kommunikation und Marketing-Services schaffen, dass die Marke für das steht, was unsere Kernwerte sind, dann machen wir irgendwas richtig. Und das ist bei den Menschen natürlich im Hinterkopf, weil wenn die an Miba denken, denken sie an was. Ja. Und das ist genauso wie der Konsument an was denkt, wenn er an Marken sieht, denkt auch der B2B-Kunde an was. Ja, und
ja, natürlich.
Das ist natürlich genauso relevant, meiner Meinung
nach. Kopfkino können wir ja nicht ausschalten.
Genau,
exakt. Ja? Also das ist sowas.
Genau.
Es kommt ja was hoch. Ne?
Genau.
Und die Frage ist denn was? Also du würdest das so sagen, also es ist schon sehr essentiell eigentlich.
Natürlich, geworden. Natürlich.
Für die Industrie, dass man natürlich, da mehr tut. Ja?
Natürlich.
Aber es ist nicht Standard in der Industrie.
Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass das die anderen auch machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die anderen machen das genauso. Die anderen wissen auch, wofür sie stehen. Ich glaube, dass das nicht nur wir sind.
Ja, ja. Aber in so einer Breite, so ein Markenbewusstsein zu haben, ist sehr gut, dass das wächst. Ja? Weil es ja doch einfach auch die Anschlussfähigkeit und überhaupt die Möglichkeit, etwas zu Verbindendes zu schaffen. Das ist sowas, wir müssen ja nicht nur das moderne Wort der Hook setzen, sondern wir brauchen halt einfach Gefühle, die wir da anschließen können.
Und lässt sich wissen, eben, wie ich vorher gesagt habe, wofür stehen wir und was sind wir? Das ist ja das, was der Markenkern ist. Und das haben wir ganz sicher eben gerade durch diese Mission und das, was wir so an Werten haben, sehr gut
ausgefüllt. Und hast du damit gestartet, wirklich so dieses auf die Nachhaltigkeit auszurüsten?
2013 bereits.
2013
ist der Peter Mitterbauer, unser Vorstandsvorsitzender geworden,
mhm,
und hat damals diese Mission eingeführt.
Wie alt war er da jetzt mal?
So, jetzt muss ich rechnen. Er ist 75 geboren, das heißt, er war 38. Genau. Ich meine, was auch interessant ist, wir haben in dieser Zeit unseren Umsatz verdoppelt, ein bisschen mehr als 10 Jahre. Wir haben in den letzten 15 Jahren haben wir sogar verdreifacht. Das ist schon, das Unternehmen entwickelt sich wirklich gut. Und was auch ganz spannend ist, wenn ich es mit der Weltwirtschaft vergleiche, also wir wachsen ja im Schnitt über die letzten 15 Jahre doppelt so stark wie die Weltwirtschaft. Das heißt, die Weltwirtschaft wächst im Schnitt ungefähr 4% und wir im Schnitt ungefähr 8%. Und das ist natürlich was auch für Menschen, die da arbeiten, auch für mich, auch was sehr Motivierendes ist. Ja, zu wissen, das hat auch Erfolg, was wir da tun.
Ja.
Das funktioniert auch.
Also diese Achse Kreativität, Lösungen entwickeln ist,
glaube ich, sehr motivierend.
Hochstrategischer, nein, also ganz klar fokussiert.
Genau, aber eben auch für Menschen sehr motivierend.
Ja.
Genau, Beitrag leisten.
Ja.
Und wie gesagt, unser Beitrag in der Kommunikation ist, das erlebbar zu machen und draußen auf den Märkten zu erzählen.
Ich würde es einfach auch genau jetzt so stehen lassen, lieber Wolfgang. Ich glaube, es war ein super schöner Abschlusssatz. Danke fürs Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Und ja, liebe Hörer, danke fürs Dranbleiben. Ich sitze da gerade an Wolfgang gegenüber und habe das jetzt echt genossen. Und abonnieren Sie meinen Kanal, folgen Sie mir auf LinkedIn, auf Instagram und sind Sie bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ich habe wieder ein paar ganz interessante Gesprächspartner im Petto. In diesem Sinne, wo auch immer Sie das hören, in der Früh, am Tag oder am Abend oder vielleicht sogar in der Nacht. Gute Nacht. Wiederschauen. Bleiben Sie neugierig, darf man nicht vergessen. Tschüss.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.